Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Schön, dich hier wieder zu sehen.
Cheers, was hast du da?
Ich sage Kampai, nicht Cheers. Das ist ein Umeshu, also ein Likör aus der sogenannten japanischen Pflaume.
Oh, wie schön. Ich trinke heute einen Douglas Fairbanks. Das ist gewissermaßen die männliche Entsprechung zu einem Mary Pickford, denn die beiden waren ein berühmtes Stummfilm-Ehepaar. Und beide zusammen mit Charlie Chaplin, Begründer der United Artists.
Nachdem wir das geklärt haben, machen wir einen Sprung in ein Thema, was uns schon lange am Herzen liegt, am eigenen Herzen sozusagen, nämlich die Idiotie. Oder wie wir das nennen, die Verabsolutierung des eigenen. Bevor wir erläutern, warum und was man damit alles machen kann, noch eine Bemerkung vorneweg, weil mir das immer wieder begegnet ist, wenn ich über Idiotie spreche. Es ist klar, dass im Verlauf der Geschichte der Ausdruck Idiotie oder auch Idiot benutzt wurde, um Menschen zu deklassieren, zu entmündigen, zu entwürdigen und letzten Endes einzusperren und umzubringen. Das war eine Phase im Gebrauch dieses Ausdrucks. Das ist aber zum Glück nicht die ganze Geschichte. Und wir wollen uns auch den Sprachgebrauch nicht vorgeben lassen, von Menschen, die sowas machen, sondern gehen zurück aufs Griechische und aufs Lateinische und, muss man auch irgendwie sagen, auf den Alltagsgebrauch. Denn ein Idiot rutscht einem ja durchaus mal raus und das ist nicht so gemeint, dass man sagt, diese Person ist unwert oder hat einen verminderten Intelligenzquotienten oder so, irgendwie was in der Richtung, sondern wir meinen damit was etwas anderes. Und dem sind wir ebenso wie dem Griechischen auf der Spur. Und das vorneweg gesagt, kann man auch noch sagen, wir meinen damit nicht die Eigenschaft eines Menschen, sondern eher die Eigenschaft von Handlungen oder vielleicht noch besser eine Art Modus des Handelns, des Denkens, sogar des Fühlens. Es ist also nicht so, dass jemand ein Idiot ist und deshalb idiotisch handelt, sondern jemand, der idiotisch handelt, ist in dieser Hinsicht ein Idiot.
Dumm ist der, der Dummes tut, wusste schon Forrest Gump.
Ja, genau. Richtig.
Genau. Also wir haben keinen ableistischen Sinn von idiotisch oder Idiot hier, den wir diskutieren, sondern uns interessiert eigentlich tatsächlich der philosophische Gehalt dieses Begriffs. Harry Frankfurt hat ja bekannterweise 2005 den Begriff Bullshit zu einem philosophischen Begriff erhoben. Und man könnte jetzt sagen, wir versuchen dasselbe mit dem Begriff Idiot. Und dafür müssen wir ein bisschen zurückgehen ins Griechische. Du hast es schon erwähnt. Wo kommt denn dieser Begriff her?
Idion heißt einfach mal das eigene. Das ist völlig wertfrei zunächst. Das ist ein ganz normales Adjektiv, Idion oder ein Idiar. Idios kann auch heißen, das ist mein Zeug. Also von wem ist es? Naja, es ist meins, mein eigenes. Völlig wertfrei. Der Ausdruck wird dann in der Philosophie aber tatsächlich auch schon eingesetzt. Also es gibt sozusagen Vorläufer einer Theorie der Idiotie. Von Heraklit, also dem Vorsokratiker Heraklit, stammt folgendes Fragment. Die Wachenden haben eine einzige und gemeinsame Welt. Koinon, Kosmon, das heißt Kosmos drin. Doch im Schlummer wendet sich jeder von dieser ab in seine eigene Idion. Da haben wir also schon einen Anfang. Also, wenn wir wach sind und uns miteinander unterhalten, dann haben wir eine gemeinsame Welt und im Schlaf werden wir sozusagen idiotisch, wenden uns sozusagen in die eigene Welt, wo auch niemand anders Zugang zu hat. Heraklit macht dann weiter, weil er nämlich feststellt, noch ein Fragment, obschon der Sinn, Logos, kann auch Rede heißen, gemeinsam ist, leben die vielen, als hätten sie eine eigene Einsicht. Idian phronesis, also auch hier wieder das Idian, was so viel heißt wie Privateinsicht. Also ist da schon irgendwie was drin, was Philosophisches. Damit geht's los mit Heraklit. Und dann gibt es eine Begriffsgeschichte. Idiot, Idiotes, ist auch erstmal ein ganz normales griechisches Wort, heißt so viel wie Laie, also jemand, der sich nicht auskennt in dem Sinne, dass er nie über sein eigenes hinausgegangen ist, sondern irgendwie nur bei sich geblieben ist, aber auch in dem Sinne nichts gelernt hat. Auch erstmal gar nicht so böse gemeint. Im Lateinischen taucht es dann auch auf, idiota. Irgendwann nimmt es dann natürlich schon einen gewissen negativen Anstrich an. bis dann interessanterweise im Mittelalter der Idiota, zum Beispiel bei Cusanus, als der auftritt, der eben nicht verbildet ist. Also vorher war es derjenige, der nicht gebildet ist, weil er einfach immer nur bei sich geblieben ist. Und dann ist es auf einmal der, der nicht verbildet ist, weil er eben bei sich geblieben ist. Und dann kommt die Neuzeit und dann fängt irgendwann an, die Psychologie, die empirische oder die beginnende empirische Psychologie, sich das zu nehmen. Und dann kommt eben dieser schreckliche Begriffsgebrauch Idiot im Sinne von vermindert intelligent und so weiter und so weiter. Aber vorher ist damit wirklich das eigene gemeint und derjenige, der irgendwie beim eigenen bleibt, im Guten oder im Schlechten.
Also sozusagen das eigene als ein Problem und das eigene als die Lösung zu einem Problem.
Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, in der Renaissance oder in dem, was man früher Renaissance genannt hat, also dem Aspekt, dem Teil der frühen Neuzeit, den wir damals mit diesem Begriff Renaissance genannt haben, spielt eine Rolle, dass der Mensch sich seines eigenen Verstandes bedient, dass er also nicht auf Autoritäten hört. Heutzutage ist ja diese Geschichte an die Aufklärung geknüpft. Das hat mit allerlei Geschichtsphilosophie zu tun. Tatsächlich beginnt das aber schon im 14., 15. Jahrhundert. Die Kritik an der Scholastik und an der autoritären Begründung von Welttheorien und Selbsttheorien und Gesellschaftstheorien und so weiter. Und die Forderung, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, die hat mit diesem positiven Begriff des Idioten zu tun. Vielleicht kann man noch einen zweiten Aspekt hinzufügen. Für die Griechen war die Gemeinschaft ja auch bezüglich ihrer eigenen Stadtverfassung etwas ganz Wertvolles. Das heißt, jemand, der sich dort eingebracht hat, im Stadtparlament sozusagen, im Rat, in den unterschiedlichen Funktionen, der hat eben auch das Schicksal der Stadt, der Polis, mitbestimmt. Und die Polis waren ja relativ kleine Städte mit 5, 6, 7.000, 10.000 Leuten, die dort gelebt haben. Der Privatmann war dann derjenige, der sich da rausgehalten hat, der also nicht am Schicksal der ganzen, der gemeinsamen, der aller daran teilgenommen hat, sondern der sozusagen für sich selber auf seinem Landgut vor sich hingelebt hat und der entsprechend auch keine Verantwortung für die Gemeinschaft übernommen hat.
Auch keinen
Das ist
Schaden angerichtet.
und
Genau.
keinen Schaden angerichtet hat, genau. Das sind noch wichtige Aspekte, glaube ich, für diesen Idiotenbegriff, den wir heute ein bisschen näher beleuchten.
Und jetzt ist die Frage, erstens, wie kommen wir von dieser Begriffsgeschichte zu unserer, sagen wir mal, im Straßenverkehr entweder geäußerten oder vielleicht geheim geäußerten oder gerne am liebsten hätte man es geäußerten Beleidigung, Idiot, nehmen wir an, jemand drängelt auf der Autobahn, viel zu dicht, viel zu schnell, Lichthupe, da rutscht einem ein Idiot raus. Und vielleicht auch nicht zu Unrecht. Und was hat das jetzt mit den Griechen zu tun? Und was hat das denn mit dem eigenen zu tun? Und ist es denn nicht ganz normal, dass man irgendwie sein eigenes bedenkt und seinen eigenen Kram macht? Ist ja eigentlich gut, wenn man seinen eigenen Kram macht. Also was hat das damit zu tun?
Vielleicht können wir da gleich zwei Fälle unterscheiden, also was den alltäglichen Begriffsgebrauch von Idiot angeht. Denn es kommt ja darauf an, warum ich ihn einen Idioten schimpfe. Bin ich möglicherweise selber jemand, der gerne schnell auf der Autobahn fährt und er ist einfach jemand, der mir das gerade unmöglich macht, weil er halt vor mir fährt oder weil er schneller fährt oder weil er mir die Vorfahrt nimmt oder sonst irgendetwas. Dann messe ich seine Durchsetzung des eigenen von ihm gegen meine Durchsetzung des eigenen. Und das scheint mir eine wichtige Alltagsverwendung von Idiot zu sein, dass man jemanden Idioten nennt, der von der eigenen Vorstellung von Normalität oder wie es eben sein soll, nach der eigenen Vorstellung, es kann ruhig sehr subjektiv sein, abweicht. Da gibt es dann Vorstellungen von Normalität, die jemanden Idioten schimpfen, der sich nicht so verhält, wie man es von ihm erwartet in bestimmten Situationen. Es gibt aber auch Vorstellungen von Normalität, die eigene Vorstellungen sind im Sinne von, so will ich, dass die Welt eingeordnet ist und so will ich, dass sich Menschen verhalten. Und Idioten sind halt die, die sich anders verhalten. Also ich werte diejenigen ab, die sich nicht so verhalten, wie ich das gerne hätte. Der andere Fall wäre, dass mein Bezug auf den Idioten tatsächlich die Straßenverkehrsordnung auf der Autobahn betrifft. Also das Gebot auf der Autobahn eben nicht zu drängeln, dass er dann auch bald in ein Verbot übergeht, wenn man sich also auf eine bestimmte strafbare Weise verhält. Die Autobahnpolizei kennt da die genaueren Unterscheidungen. Dann ist es eine gemeinschaftliche Ordnung, auf die man sich beruft. Und dann ist derjenige ein Idiot, der da, also rücksichtslos, könnte man auch sagen, sein eigenes durchsetzt. Das wären so die zwei Fälle, die mir im Alltag einfallen.
Ja, das ist so eine wichtige Unterscheidung, weil nach unserem Sinn von Idiotie, wir hatten ja gesagt, die Idiotie im philosophischen Sinne ist die Verabsolutierung des Absoluten, des Eigenen. Und da kommen wir noch zu, was das genau heißt. Liegt natürlich Idiotie in beiden Fällen vor. Also in beiden Fällen, wo jemand sagt, Idiot, liegt Idiotie vor. Nur im einen Fall bin ich der Idiot und im anderen Fall ist der andere der Idiot oder die
Oder
Idiotin.
ich bin der Idiot und der andere ist auch ein
Auch der
Idiot.
Idiot,
Beide
genau.
Idioten.
Ja, genau. Ist
Oder
nicht
in dem
extra.
anderen Fall ist nur der andere der Idiot, ja.
Genau. Und das Entscheidende scheint aber eben zu sein, was vorausgesetzt wird. Also wenn ich sage, ich hätte, dass die Welt gerne so ist und jemand anders macht das anders und deshalb sind alle Idioten, die sich auf diese Weise verhalten, dann verabsolutiere ich, also löse ab, absolvere heißt ablösen, loslösen, unabhängig machen von, dann löse ich sozusagen meine Vorstellung von der Welt ab, von dem, was alle anderen vielleicht wollen, und dann verurteile ich alle anderen danach. Aber dann bin eben ich der Idiot. Dann kann ich so lange Idiotie schreien, wie ich will. Dieses Schreien selber ist dann idiotisch, weil ich dann sage, naja, es ist halt meine Vorstellung und welche Vorstellung ihr habt oder welche Gesetze gelten, ist mir völlig egal. Ihr weicht ab, deshalb seid ihr die Idioten. Das ist idiotisches Verhalten. Im anderen Fall, wenn also die Straßenverkehrsordnung als ein gemeinsames, um nochmal auf Heraklit zurückzukommen, ein gemeinsames schon vorliegt, die Straßenverkehrsordnung dient uns ja allen, damit wir aneinander vorbeikommen. Und wir müssen ja eigentlich auch allen gehorchen. Ja? Die gilt ja für uns alle und wird ja eigentlich auch von uns allen mitgetragen in einem demokratischen Staat. Dann gibt es also ein gemeinsames, woran man sich halten kann. Und wenn dann jemand zum Beispiel aus Bedürfnis des Rasens oder weil ich jemanden beeindrucken will oder weil ich es eilig habe oder weil ich mein Auto ausfahren will, ist eigentlich egal, irgendein eigenes Bedürfnis habe, was ich dagegen setze und damit übrigens auch gegen die Bedürfnisse von allen anderen, also zum Beispiel sicher nach Hause zu kommen, dann bin ich der Idiot.
Also haben wir eigentlich drei Fälle. Wir haben einen Fall, in dem ich mich selbst zum Maßstab für alle anderen mache. Warum das problematisch ist, darauf können wir gleich nochmal kommen. Und ihnen gegenüber mein eigenes als Ehrenmaßstab anlege. Und dann bin ich der Idiot. Das heißt nicht, dass die anderen Idioten sind. Also man könnte sagen, ich bin der Idiot, die anderen sind keine. Dann gibt es den Fall, in dem ich ein Idiot bin, aber ein anderer sich auch idiotisch verhält und mir eben in die Quere kommt. Ja? Er tut das, was ich eigentlich gerne tun möchte, aber er verhindert das, dass ich das tun kann. Also ich bin auch ein Raser, aber hinter mir ist ein Raser oder vor mir ist ein Raser, der sozusagen mir das unmöglich macht, gerade das durchzuführen. Dann bin ich ein Idiot und der andere ist auch ein Idiot. Der dritte Fall ist, dass der andere ein Idiot ist, während ich mich auf ein gemeinsames berufe. Wir werden gleich noch drauf kommen, was das mit der Philosophie zu tun hat. Und wichtig ist, dass wir nicht nur diese drei Fälle unterscheiden, sondern auch, dass jemand anderen einen Idiot nennen kann und dabei selber einer sein kann. Also nur weil jemand anderen Idiot nennt, heißt das noch nicht, dass er nicht selber auch einer ist. Zum Beispiel darin, dass er ihn einen Idioten schimpft. So. Das heißt, der Idiot ist ganz schön kompliziert. Das hat, denke ich, mit Logik zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie die logische Funktion in diesem Fehlschluss, könnte man sagen, da eigentlich arbeitet. Also was passiert denn, wenn ich mich zum Maßstab für alle anderen mache? Naja, dann wird alles, was die anderen tun, was ich nicht erwartet habe, was ich nicht vorhergesehen habe, was ich nicht finde, dass es sein soll oder was ich nicht finde, dass es ist, falsch sein. Den dahinterliegenden Fehlschluss nennt man einen dogmatischen Fehlschluss oder daraus folgend eine sogenannte Confirmation Bias, einen Bestätigungsfehler. Das, was der andere macht, ist von vornherein falsch, wenn es nicht dem entspricht, was ich finde oder sehe oder als Kriterium angesetzt habe. Das heißt auch, der andere kann mir entweder zustimmen, dann liege ich richtig, oder der andere kann davon abweichen, dann liege ich aber auch richtig, weil der andere liegt ja falsch. Und das ist ein zirkuläres Schema. Das heißt, das Erste, was wir schon erkennen, ist, dass jemand, der in dieser Weise idiotisch argumentiert, denkt, handelt, zunächst einmal in diesem Zirkel sich selbst zum Maßstab macht und gleichzeitig damit das Problem erzeugt, dass sehr, sehr viele andere davon abweichen werden, weil er ja er selbst ist und nicht die anderen. Ja? Er ist ja nicht der Maßstab der Welt. Wer sich zum Maßstab der Welt macht, der wird um sich herum sehr, sehr viele Idioten erblicken, die möglicherweise gar keine sind.
Wie der Geisterfahrer, der sich denkt, oh Gott, gibt es hier viele Geisterfahrer. Das ist sozusagen im Bilde genau das, was passiert. Also ich fahre jetzt hier lang, das ist die richtige Richtung, denn ich fahre ja hier lang. Und genau. Alle anderen, die mir entgegenkommen,
sind Geisterfahrer.
Sind Geisterfahrer, genau.
Genau. So. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was heißt das denn, sich zu verabsolutieren? Und warum ist das Gemeinsame so relevant?
Ja, das Verabsolutieren, wie schon angedeutet, ist eben das Loslösen von. Das heißt, dass sich loslösen von den Bedürfnissen der anderen. Man kann auch einfach mal sagen, Rücksichtslosigkeit, dass man keine Rücksicht mehr nimmt auf das, was andere so wollen. Zunächst mal ist das vor allem ein Problem für alle anderen. Ja, also es gibt auch so ganz praktische Idiotien, wie wenn ich jetzt laut Musik hören will, zum Beispiel im Bus, und dann höre ich laut meine Musik im Bus. Das ist rücksichtslos und das ist eine Verabsolutierung meines eigenen Bedürfnisses, jetzt meine eigene Musik zu hören, weil ich ja alle anderen nicht gefragt habe. Also ich habe einfach mein Bedürfnis losgelöst von der Tatsache, dass es andere Leute gibt, die vielleicht andere Bedürfnisse haben, zum Beispiel nicht meine Musik zu hören. Und das nimmt also zunächst mal die Gestalt von Rücksichtslosigkeit oder Egoismus an und ist in erster Linie ein Problem für alle anderen. In zweiter Linie kann es aber auch ganz schnell ein Problem für mich werden.
Ja, wir können das ja mal vielleicht jetzt auf die Philosophie anwenden. Wann ist denn jemand in der Philosophie, im philosophischen Gespräch ein Idiot?
Oh, da gibt es viele schöne Varianten.
Ja.
Also grundsätzlich, wenn man mal voraussetzt, dass die eigene Meinung oder die eigene Position einfach stimmt. Oder noch besser, wenn man gar nicht mehr erkennt, dass man eine Position hat. Also wenn man denkt, naja, alle anderen haben so ihre Position, aber ich kenne ja die Wahrheit.
Oder dann, die Realität. Ich
oder genau.
Die Realität, ja.
Oder ich habe die Fakten oder was auch immer es sein mag. Das ist eine Form von Idiotie, die so stark ist, dass sie sich selber unsichtbar macht. Also meine eigene Position, und es kann ja sein, dass sie sich dann als richtig erweist, aber sie muss sich halt erweisen. Meine eigene Position habe ich losgelöst von, naja, ihrer Positionalität. Ich tue so, als wäre meine eigene Position gar keine Position mehr, sondern verabsolutiere sie, löse sie los davon, dass andere Leute vielleicht andere Positionen haben. Im zweiten Schritt bedeutet das dann nämlich auch, dass ich gar nicht mehr argumentieren muss. Also ich löse mich vom Diskurs, ich löse mich vom Diskussionsprozess. Ich sage einfach, so ist es. Und naja, alle anderen, die dem nicht zustimmen, müssen sich ja irren, denn meine eigene Position, die gar keine Position ist, sondern die Wahrheit, ist eben die Wahrheit.
Das bringt mich auf den interessanten Gedanken, dass Idiotie gar nichts ist, was zum Beispiel Ungebildete und Gebildete voneinander unterscheidet, wie man vielleicht vermuten könnte, dass also diejenigen Idioten sind. Es wäre auch ein Sinn von Idiotie, dass wir sagen, wir kommen eigentlich alle als Idioten zur Welt, insofern wir gar kein anderes Verfahren kennen, als uns selbst zum Maßstab zu machen. Und erst wenn wir ein anderes kennenlernen, wie zum Beispiel in der Philosophie oder in der Wissenschaft, dann sehen wir überhaupt erst, wie idiotisch unser alltäglich naiver Ausgangspunkt war. Das ist ein Verhältnis von Bildung zu Unbildung. Aber ich würde behaupten, auch in der Philosophie, und zwar auch in der Philosophie der großkopferten PhilosophInnen, also derjenigen, die den Diskurs bestimmen, gibt es ständig idiotische Einsätze und vielleicht dort insbesondere, weil diese PhilosophInnen es so gewohnt sind, dass ihre eigenen Ansätze schon Grundlagen von Diskussionen für andere sind, dass sie eigentlich diese Grundlagen selber nicht mehr hinterfragen oder dass das Hinterfragen dieser Positionen eigentlich nur noch ihnen obliegt, dass man eben sagt, Philosoph in XY, ja, der hat jetzt 10 Jahre lang diese Position vertreten, jetzt plötzlich hat er seine Position geändert. Ja, vielleicht hätte er die auch mal ändern müssen, wenn er ein schlüssiges Argument gehört hat und nicht, weil er sich dazu entschließt, jetzt mal etwas anderes zu vertreten.
Und das kann man fast schon mit was identifizieren, was man aus einem ganz anderen Kontext kennt, nämlich Reduktionismus. Also Reducere ist ja zurückführen. Und die erstmal harmlose Idee ist, dass man sagt, man hat eine Vielzahl von Phänomenen, vielleicht auch von Perspektiven, die man zurückführt auf ein Prinzip oder, naja, vielleicht auch eine Perspektive. In dem Augenblick, in dem das aber bedeutet, diese anderen Perspektiven sind auf einmal weg oder wertlos oder weniger wichtig, und das ist ja das, was du beschreibst, ist das Reduktionismus im schlimmen Sinn. Ich habe also alle zurückgeführt auf meine eigene Perspektive. Und dann haben wir wieder das Phänomen, wer eine andere Perspektive hat, hat entweder noch nicht verstanden, was ich eigentlich verstanden habe, oder liegt halt außerhalb des Sinnvollen. In ganz harten Fällen hat man das zum Beispiel bei der Physik. Das ist so eine Berufskrankheit. Also wir kennen beide sehr viele Physiker, die gar nicht so sind und die großes Interesse an sagen nicht-reduktionistischen Positionen haben. Aber man begegnet auch immer mal wieder Physikerinnen und Physikern, die sagen, nee, Physik, das ist die einzige Wissenschaft. Das ist natürlich selber keine physikalische Behauptung, deshalb ist es lustig, aber diese Position gibt es natürlich. Und das ist auch eine Form von Idiotie. Ne? Man nimmt die eigene Wissenschaft und löst sie ab von allem anderen, was es so gibt, und sagt, nee, das ist meins. Und das ist die Wahrheit. Und alles andere, was nicht meins ist oder nicht meinem entspricht, ist halt Blödsinn. Und selbst so jemand wie Stephen Hawking, der sicher in anderer Hinsicht gar kein Idiot war, kann sich zu solchen Idiotien verleiten lassen. Also zu sagen, erst gab es das Zeitalter der Religion, dann der Philosophie und jetzt ist das Zeitalter der Wissenschaft angebrochen oder die Philosophie ist tot oder so. Solche Sachen, die man ja immer mal von so Hobbyphilosophen hört, sind auch idiotisch, weil sie ja das eigene Weltbild völlig losgelöst vom Stand der Dinge, der Geschichte, der Forschung, allem eigentlich, absolut setzen, also hinsetzen, loslösen und halt für die Wahrheit erklären, ohne sich länger damit auseinanderzusetzen. Und in dieser Hinsicht ist dann also auch ein Genie wie Stephen Hawking ein Idiot.
Ja, und das ist in der Philosophie weit verbreitet, in bestimmten Paradigmen, wie zum Beispiel der analytischen Philosophie, dass man Positionen auf Ismen zurückführt, Naturalismen, Mechanismen, Physikalismen und so weiter. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, ansatzweise. Und das führt natürlich zu einer tendenziellen Idiotie in der Diskussion, weil das dazu führt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine naturalistische Position vertrete, wenn ich davon ausgehe, dass das ein Grundbelief ist meiner philosophischen Position, was ich eigentlich als Philosoph nie behaupten würde, dass Weltanschauung die Grundlage meiner philosophischen Behauptungen ist, aber das gibt es in dieser Diskussion und ist auch weit anerkannt, dann wird es mir so erscheinen, als müsse der andere mich davon überzeugen, dass mein Grundbelief falsch ist. Und das ist schon eine rhetorische Position. Und eben auch eine dogmatische, denn diese Beweislastumkehr, dass jemand mir beweisen muss, dass ich falsch liege, anstatt dass ich begründen muss, warum meine Position richtig ist, das killt natürlich die philosophische Diskussion beziehungsweise schränkt sie massiv ein. Aber kommen wir mal genau zu diesem Aspekt. Nehmen wir mal an, jemand kommt zu einer Diskussion dazu. Er war vorher noch gar nicht da. Und er behauptet, dass das, was er behauptet, wahr ist, was muss er dann implizieren? Er muss doch implizieren, er muss voraussetzen, dass alle anderen ihm schon zugestimmt haben. Aber wie ist das möglich, wenn er noch gar nicht da war? Also er kommt zu einer Gruppe von sechs, sieben Leuten, die diskutieren, einfach dazu und sagt, was ich sage, ist wahr. Und das funktioniert nur dann, wenn alle anderen das auch schon anerkannt haben, weil in der Philosophie die bloße Behauptung, etwas sei wahr, eben eine Behauptung ist. Und die muss man begründen und vor anderen verteidigen und auch gegen deren Kritik und Fragen, sofern diese also fair gestellt sind und eben auch vorgebracht wird, verteidigen und begründen und zeigen, warum es wahr ist. Wenn also jemand zu einer Gruppe dazukommt und der im allerersten Zug, den er macht, sagt, das, was ich sage, ist richtig, hat er etwas vorausgesetzt, was unmöglich ist. Und das
Und
ist eigentlich der Denkfehler in dieser ganzen Geschichte. Er impliziert einen performativen Widerspruch, indem er sagt, ihr habt mir alle schon zugestimmt, obwohl ihr mich zum ersten Mal seht, nimmt er was an, was gar nicht der Fall ist.
da ist die Reaktion, Idiot, tatsächlich eine korrekte Beschreibung dessen, was passiert. Also es mag auch
Genau.
eine Beleidigung sein, also ich glaube, man darf diese Analyse vor Gericht nicht vorbringen. Es bleibt eine Beleidigung, aber es ist eben auch eine in dem Fall völlig richtige Beschreibung.
Ja.
Und dieses Verhalten, finden sich natürlich nicht nur in der Philosophie, aber wenn wir jetzt langsam ein Gespür dafür kriegen, dass das eine Struktur ist, dann können wir noch auf andere Gebiete gehen. Wir waren im Straßenverkehr, wir waren in der Philosophie und in der Wissenschaft. Man kann auch im Alltag gucken, bei Kommunikationsverhalten zum Beispiel. Wenn man nur hört, was man hören will und nicht das, was der andere sagt, ist das idiotisches Hören. Denn ich
Genau.
höre eigentlich gar nicht, sondern ich operiere ja nur mit meinen eigenen Unterstellungen. Also nehmen wir an, jemand sagt irgendwas und ich pick mir dann einzelne Worte raus und baue mir dann daraus zum Beispiel einen Vorwurf zusammen, auf den ich dann reagieren kann. Dann reagiere ich ja gar keinen echten Vorwurf, gar keinen Vorwurf, der irgendwie im gemeinsamen Raum steht, sondern ich baue mir meinen eigenen Vorwurf, unterstelle ihn dem anderen, reagiere darauf und ziehe dann irgendeinen Gewinn daraus. Sei es nur, dass ich mich irgendwie aufregen kann oder als Opfer sehen.
Ja.
Und das ist eben Idiotie im Hören. Ne? Immer nur das zu hören, was man selber schon vorausgesetzt hat, ist kein echtes Hören, sondern eine Form von Kommunikationsidiotie.
Ja, und dasselbe kann man mit dem Lesen machen. Man kann in Texte etwas hineinlesen. Und es gibt so Hilfsmechanismen. Bei jemandem, den man hört, kann man sagen, er habe etwas suggeriert. Das, was er suggeriert hat, ist natürlich das, was man hineingehört hat in das, was er gesagt hat, anstatt sich auf das zu beziehen, was er tatsächlich gesagt hat. Dasselbe kann man mit Texten machen, indem man sagt, das, was gemeint ist.
Ja, genau.
Projiziert sozusagen das eigene oder eine eigene Konstruktion hinter den Text oder hinter das Gesagte. Und dann attackiert man oder bezieht man sich auf genau diese eigene Projektion. Und das ist im eigenen Sinne das, was man eine Spiegelfechterei nennen könnte, nämlich die Auseinandersetzung mit Spiegelungen aus dem eigenen heraus, dem eigenen Verstehen als Maßstab, dem eigenen Finden als Maßstab, sodass überhaupt gar keine Auseinandersetzung im Argument stattfindet. Und unglücklicherweise gibt es natürlich auch Kommunikationstheorien, insbesondere populäre Kommunikationstheorien, die das scheinbar plausibilisieren, die davon ausgehen, dass hinter dem Ausgesagten, also einer Sprachverwendung, immer irgendwie so eine Art geheimer Gedanke herrscht, der dann also gefüllt werden kann mit Motivationen, mit Ideologien, mit allerlei Gefühlen, mit irgendwelchen Appellen und so weiter. Also man kann hinter das tatsächlich Ausdrückliche im Unausdrücklichen, Exzellentio, auch ein Fehlschluss, ins Ungesagte hinein allerlei projizieren und diese Projektionen dann adressieren. Das Problem ist, man hat nie etwas, woran man das überprüfen kann.
Und das Entscheidende ist, und das hatte ich ja angekündigt, es gibt eine zweite Stufe, und das nervt ja zunächst mal. Wenn jemand immer nur das hört, was er oder sie hören wollen, dann wird man ja wahnsinnig als die Person gegenüber, weil man ja nie weiß, was kommt. Es bringt ja gar nichts, irgendwie noch was zu sagen, wenn eh klar ist, diese Person ist nur mit sich selber beschäftigt und betreibt da Spiegelfechtereien. Das ist natürlich schrecklich für das Gegenüber. In der Wissenschaft ist es nervig und unwissenschaftlich. Im Privaten kann es sehr unangenehm sein. Auf der Arbeit ist es schrecklich und so weiter. Das ist für alle anderen schlimm. Aber es ist eben auch für einen selber schlimm, weil man keinen Realitätskontakt mehr hat. Ich bin ja gar nicht beim anderen. Ich bin auch nicht bei der Sache. Ich bin nicht bei der Wahrheit. Ich schließe mich ein. Und das geht vielleicht gut bis zu einem bestimmten Punkt, aber irgendwann gibt es eben eine Wirklichkeit. Irgendwann gibt es Abweichungen, und irgendwann kommt dann jemand zurück und sagt, hör mal. Oder, was natürlich auch sein kann, jemand geht. Also wenn man das lang genug macht, wenn man sich lang genug abschließt und das eigene verabsolutiert, es ist ja auch nachvollziehbar, wenn dann alle anderen irgendwann sagen, also wenn ich hier nicht zur Geltung komme, wenn ich nicht mal gehört oder gesehen werde, dann halt nicht. Und eine Gesellschaft, die zu idiotisch ist, erzeugt irgendwann so große Spannungen, dass sie auseinanderbricht. Das heißt, Idiotie ist auch ein gesellschaftliches Problem. Wenn wir also
Ja.
ganz viele Einzelperspektiven haben, die sich alle verabsolutieren, dann ist es sehr schwer, ein demokratisches Miteinander zu haben, was halt darauf basiert, dass es eine Perspektivenvielfalt gibt. Und dann stellt sich die Frage, was machen wir dann mit dem eigenen? Müssen wir das eigene dann über Bord werfen? Also wenn Idiotie die Verabsolutierung des eigenen ist, müssen wir dann das Fremde verabsolutieren oder das eigene einfach sein lassen? Was ist die Option, die wir dann haben, wenn wir nicht idiotisch sein wollen?
Also es gibt ja eine politische Ideologie, die heutzutage so weit verbreitet ist, dass die Partei, die sie vertritt, nur noch wenige Prozentpunkte bekommt. weil gar nicht klar ist, was eigentlich ihr Profil gegenüber allen anderen Parteien ist, die auch die gleiche Ideologie verteidigen, nämlich den Liberalismus. Und im Liberalismus, wie ihn manche verstehen, es gibt auch andere mögliche Auffassungsweisen von Liberalismus, spielen insbesondere zwei Konzepte eine wesentliche Rolle, nämlich der Individualismus, also der Beruf, die Berufung auf das eigene, das unteilbar eigen ist und eben nicht mit etwas anderem sozusagen vergleichbar ist. Individuum ist ja sozusagen das Unteilbare, ja. Ist ineffabile, sagt Lavater. Das heißt, es ist unausschöpfbar. Ja? Da sind Ressourcen, die kann niemand in irgendeiner Form sozusagen festlegen. Und das andere ist die negative Freiheit. Das heißt, die Freiheit, sich frei zu machen, sich zu verabsolutieren von dem Gemeinsamen und umgekehrt. Gemeinsamen natürlich als Vertreter entweder einer fundamentalistischen Autorität, also einer metaphysischen Vorstellung, das ist so der ältere Begriff des Liberalismus, der darin noch das Ancien Regime und die theologischen Überbau aus so einer Aufklärungserzählung erblickt. Oder eben der Totalitarismus, also irgendeine Form von modernem Dogmatismus oder Irrationalismus oder eben Kommunismus und Sozialismus. Das Problem ist, dass ohne ein gemeinsames kein Argument funktionieren kann. Das heißt, ein Argument, das die Begründung verweigert, das sich nur auf Evidenzen bezieht, die angeblich immer schon geteilt werden, kann nicht funktionieren. Das bedeutet, das eigene, sobald es angeführt wird in einem Argument, nimmt das Gemeinsame immer schon in Anspruch. Und sobald es das sozusagen absolut von sich weist, befindet es sich in einem Selbstwiderspruch. Und das funktioniert nicht. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch nicht das Gemeinsame verabsolutieren, weil das eigene ja unbestreitbar ein Aspekt ist, genauso wie die Differenz und die Negativität Aspekte sind der Auseinandersetzung. Das heißt, was eigentlich das Problem ist, ist gar nicht so sehr zu wählen zwischen dem eigenen und dem Gemeinsamen, sondern die konsistente Vermittlung zwischen Gemeinsamen und eigenen, die sich aus logischer Konsistenz ergibt. Logische Konsistenz prüft, oder ist das Kriterium, nach dem geprüft werden kann, ist das eigene so adressiert, dass es sich konsistent auf ein gemeinsames bezieht, auf das es sich auch tatsächlich bezieht, oder irrt es sich aus der Innensicht darüber, dass es sich auf ein gemeinsames bezieht und verabsolutiert seine Innensicht auch für sich selbst und für alle anderen und gerät deswegen in Aporien und Probleme.
Und jetzt können wir auch darüber nachdenken, was denn das Gegenteil von Idiotie ist. Also was ist Nicht-Idiotie? Nicht-Idiotie ist eben, wie du ausgeführt hast, nicht einfach die Verabsolutierung des Gemeinsamen oder irgendeine Verabsolutierung ist vielleicht einfach nichts zu verabsolutieren. Das ist jetzt aber noch nicht so richtig griffig. Und es scheint mir, dass diese Struktur, die wir jetzt skizziert haben, in ganz vielen Gebieten, also vom ganz privaten bis zum ganz öffentlichen, politischen, wissenschaftlichen, dass diese Struktur jeweils ein, naja, unterschiedlich benanntes Gegenüber hat. Die Struktur hast du dargestellt, aber das kann alles möglich sein. Das kann man Vernunft nennen. Kann sagen, ja, das ist eine, man braucht halt ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem eigenen und dem gemeinsamen und dem Fremden. Oder man kann es Liebe nennen. Gegenteil von Idiotie kann Liebe sein, indem man sich nicht selber aufgibt, aber natürlich auch den anderen zur Geltung kommen lässt und so weiter.
Oder
Das heißt,
Rationalität, indem man sagt, ich gebe dir das Verhältnis an, in dem das, was ich behaupte, steht.
genau, also Rationalität, Vernunft, Liebe, Rücksicht, hatte ich vorhin schon gesagt. Na, wenn Idiotie eine Form von Rücksichtslosigkeit ist, dann ist vielleicht Rücksichtnahme auch ein, sozusagen, nicht-idiotisches Verhalten, ne, im Alltag. Nicht-idiotisch kann echtes Zuhören sein.
Aber was haben all diese Dinge gemeinsam? Sie haben doch gemeinsam, dass sie Übereinstimmung mit sich selbst im Verhältnis voraussetzen. Das
Genau.
heißt, dort, wo kein Widerspruch entsteht, dort, wo man mit sich selbst tatsächlich prüfbar übereinstimmt, und das meint nicht dogmatisch, also ich setze was fest und dann bestätige ich, was ich festgesetzt habe. Das ist einfach. Nein, indem man darauf achtet, was man tut, wenn man etwas sagt oder was man voraussetzen muss, das ist das, was die Philosophie im Kern lehrt. Darauf achtet, mit sich selbst übereinzustimmen, Platons Kriterium sowohl in der Logik als auch in der Moral. Und das in ganz unterschiedlichen Hinsichten. In der Politik diejenigen, die die politischen Entscheidungen anderer voraussetzen, sie aber nicht mitverantworten wollen, diejenigen, die sich selbst in Geltung setzen, obwohl das gar nicht logisch möglich ist, diejenigen, die von jemand anderem etwas verlangen, was sie selber nicht zu bringen bereit sind und so weiter. Ja, das sind alles Formen von Selbstinkonsistenz, performativer Inkonsistenz. Und insofern könnten wir als Philosophen zumindest sagen, das, was nicht Idiotie ist, ist das, was darauf achtet, dass man mit sich selbst übereinstimmt. Und der Idiot tut das in keinem Fall.
Und damit stoße ich nochmal an. Wir haben auch bei der Idiotie zu Platon zurückgefunden und das ist auch gut so. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.